Dankeschön. Preis dem Herrn. Mag sein, du kannst es nicht verstehen. Auf dieser Welt gibt es so vieles, was wir nicht verstehen, und es gibt es dennoch. Preis dem Herrn. Halleluja. Heute spreche ich über unvernünftige Menschen. Also in der Bibel werden die Menschen manchmal unvernünftig genannt, die nicht an Gott glauben. Ja, sie handeln gegen jede Logik, gegen ihr besseres Wissen, lassen sich Gehirnwäsche vollziehen, wie so wie dieser Terrorist, der hier jetzt die Leute am Sonntag überfahren hat oder angefahren hat. Ja, Gehirnwäsche hat er bekommen, wahrscheinlich von irgendjemand aus der islamischen Staat, was auch immer ist, ja. Wir wollen keine Gehirnwäsche, wir wollen konkret sein und wir wollen unseren Weg gehen mit Gott, dem Allmächtigen. Manche haben nur noch Gefühle und gehen nach Gefühle, und das ist auch, was die Bibel nennt, du Narr. Ich möchte die Geschichte hier lesen, was in der Bibel ist. Da ist der Kornbauer, der ist von Gott gesegnet worden, hat große Ernte gehabt, großen Erfolg gehabt und so weiter. Und dann träumt er nachts, ich baue eine größere Scheune, ich mache das und das und so weiter. Und dann sagt der liebe Gott, und hast du an dein Ende gedacht? Und was wird es sein, was du bereitet hast, geplant hast? Ja, die große Scheune, wer wird das alles ererben, wer wird das alles besitzen? In der Bibel, viele Menschen leben ohne Plan, und das sind unvernünftige Menschen, die keinen Plan haben. Ja, die denken nicht an ihre Ewigkeit, dass es noch weitergehen wird, dass der Tod nicht das allerletzte ist, sondern erst der Anfang, ja, des neuen Lebens, wenn wir bei Gott sind. Ja, unvernünftige Menschen sind oft eigensinnig, setzen sich gegen jede Regel, wollen gar nichts wahrhaben und dergleichen. Die Bibel nennt solche Menschen unvernünftig. Sie gehen nur nach dem Gefühl, ich fühle. Ja, manchmal fühle ich himmelhoch jauchzen, an anderen Mal bin ich zu Tode betrübt. Ja, wie fühlen? Wir brauchen klaren Verstand. Was will ich, was soll ich? Ja, ich darf mich nicht treiben lassen. Wenn ich mich treiben lasse, dann bin ich Treibholz am Schluss, am Ende meines Lebens. Viele leben nur für die schnelle Befriedigung, denken nicht an die Zukunft. Und was ist morgen? Und dann? Was passiert dann, wenn ich gestorben bin? Die meisten Leute fragen gar nicht danach, was ist dann? Hier, dieser Kornbauer, der hat gute Ernte gehabt, dem ging es gut und so weiter. Unvernünftige Menschen, die passen sich immer der Welt an. Unvernünftige Menschen sind ahnungslose Menschen, denken nicht viel, überlegen sich nicht viel, planen nicht viel, sind planlos. In 2. Thessalonicher, das lese ich hier in der Bibel, Kapitel 3, Vers 2 bis 3, da heißt es, und die unvernünftigen Menschen sind böse Menschen, ja, und der liebe Gott will dich befreien, lieber Timotheus, von diesen bösen Menschen. Der Herr ist treu, und damit müssen wir rechnen, und ich darf rechnen, der Herr ist treu, ja. Der Herr ist treu, und nach diesem Glauben möchte ich leben, vernünftig und unvernünftig, das vergleiche ich heute Nachmittag, möchte ich vergleichen. Und der unvernünftige Mensch weigert sich, einer vernünftigen Meinung zuzuhören, zu akzeptieren, was ist vernünftig. Ja, eins und eins ist zwei, sagt man so in der Welt. Ja, was du siehst, das erntest du, steht in meiner Bibel, was man sieht. Viele Menschen wollen Gutes ernten und sehen nicht Gutes. Ja, fang an gut zu sehen. Viele Menschen führen ein hirnverbranntes Leben. Achte nicht auf ihren Zustand, was jetzt ist. Die denken, es wird genauso weitergehen wie bisher. Nein, das, was du siehst, wirst du ernten, steht in meiner Bibel. Ja, jeder von uns ist von Menschen begegnet, zu denen Jesus sagen würde, du Narr. Weißt du, eigentlich predigt Jesus den Leuten, du sollst nicht du Dummkopf sagen zu jemand. Aber er selbst sagt zu dem Korn, in der Geschichte von dem Kornbauer, du Narr. Lukas Kapitel 12, Vers 20. Ja, du Narr. Ja. Ein Narr ist jeder, der nicht an die Ewigkeit denkt, der nicht weiter plant sein Leben. Ja, wir werden alle sterben und wir gehen auf dem Weg des Sterbens. Ein Hippie kam zu mir mal vor vielen Jahren und sagte, Herr Matudes, ich bin geboren, um zu sterben. Und wir werden alle geboren, um zu sterben. Ja, das Materielle vergeht. Das Leben ist nicht nur Essen und Trinken, Luxus zu haben, Güter zu haben, Gott zu vergessen oder Gott zu leben, ja. Jesus nennt solche Menschen, die nur für das materielle Leben, du Narr. Oder jemand anders, der sein Haus auf dem Sand gebaut hat, du Narr. Da kommt eine Flut. Weißt du, es kann 100 Jahre gut sein und dann nach 101 Jahren, da kommt diese Sturmflut oder was immer auch sein mag. Und das reißt das Häuschen, das ist alles weg. Ich bin in Israel. in eine Wüste, mittendrin in der Wüste, und dann steht Baden verboten. Ich habe gesagt, guck mal, typisch Juden, verstehst du, die denken, da kommt Wasser, da, und es war ein Wadi. Und dann halten die dort an, da ist es die Stelle gewesen, wo der äthiopische Mann getauft wurde. Ja, da war gerade Wasser, ja, und da gibt es manchmal Sturmfluten oder Fluten, da kommt Wasser, das reißt alles mit, und wenn du nicht fertig bist, wirst du mitgerissen. Du Narr, das Haus auf dem Sand gebaut. Oder Leute, die nur Schätze gesammelt haben, heute Nacht wird man deine Seele fordern. Jesus fragt, wem wird das alles gehören? Überleg einmal, wem wird das gehören, was du gehamstert hast, zusammengeholt hast, zusammengespart hast? Wer wird dein Bankkonto besitzen? Da werden sich die Erben streiten. Ich habe mal eine Beerdigung in Charlottenburg hier gehalten. Da saß der Notar und er hat genau nachgeguckt, ob ich genau das sage, was sie in der Beerdigung haben wollte. Und ich habe Amen gesagt oder die Beerdigung abgeschlossen. Und dann haben sie sich gleich gestritten, wer kriegt das und wer kriegt das? Ja, die Erben werden sich streiten. Ja, ich möchte glücklich sein. Lieber, man verschenkt jetzt was. Verstehst du? Und dann haben die Leute noch was von dem Leben. Ja. Jeder, der nicht reich in Gott ist, ist für Gott ein Narr. Ein Narr. Ja, hast du deine Rechnung gemacht ohne den Wirt? Und Gott ist der Herr aller Dinge. Meine Zeit, mein Leben gehört Gott. Und ich muss Rechenschaft geben eines Tages dem Allmächtigen. Was ist aus deinem Leben geworden? Der Mensch ist für die Ewigkeit geschaffen. Wer das nicht glaubt, ist ein Narr. Ja, und das, wir haben Kommunisten, und ich komme ja aus dem Atheismus raus, verstehst du, und dann, wenn ich tot bin, dann gucke ich das Gras von unten an wachsen, verstehst du? Ja, dann bin ich tot. Nein, wir sind nicht tot. Der Körper ist tot, aber der Geist, die Seele, das lebt weiter. Und wohl dir, wenn du dich darauf vorbereitest. In Prediger Kapitel 3, Vers 11, im Alten Testament, da steht es, und ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, ja, dass sie damit sich plagen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Ja, und dann gab das alles hier. Er hat alles so schön gemacht, alles zu seiner Zeit. Er hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gegeben. Wir kommen aus der Ewigkeit, machen hier unsere Pilgerreise, was es auch immer ist, gut oder schlecht. Ja, manchmal denke ich, ich mache hier schon das Fegefeuer durch, obwohl ich nicht an Fegefeuer glaube. Aber wir machen so die Prüfungen des Lebens hier durch. Und wenn ich dann fertig bin, alles bestanden habe, mich bewährt habe, dann geht es wieder in die Ewigkeit. Ja, und dann bin ich bei Gott. Und das ist nicht nur ich, sondern 8 Milliarden Menschen geht das so. Ja, Gott hat alles wunderbar gemacht. Im Psalm 92, Vers 7, da heißt es, ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr begreift das nicht. Dem kannst du nicht erklären. Ja, mag sein, ich kann es nicht verstehen, haben wir gehört in diesem Lied. Ja. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen alle. Und nun, wenn sie vertilgt werden, ist für alles vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Mein Leben kann nicht zu nichts zerfallen. Auch die Asche, auch von der Asche bleibt noch was übrig. Gott hat uns Menschen für die Ewigkeit geschaffen, die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir sind kein KI, ja, oder kein Roboter, ja, der ewig existiert oder solange der Besitzer existiert. Ja, wir haben die Ewigkeit in unserem Leben und alle Kulturen. Und deshalb, ich möchte auch mit der Vernunft, dass du sie begreifst, alle alten Kulturen haben an die Ewigkeit gedacht. Die Pharaonen, die haben ihre Pyramiden gebaut und dann haben sie ihre Schätze mitgenommen, was sie drüben brauchen werden oder gebrauchen könnten. Sogar Katzen und Hunde als Mumien, damit sie drüben was zu spielen haben. Ja, sie haben die Geschichten gehört, was die Alten gesagt haben vom Leben, ja, von der Genesis, von der Schöpfung, dem Ursprung der Welt bis zu der Apokalypse. Die Bibel sagt uns, das ist der Lauf der Menschen. Ja, wir werden geboren, um zu sterben. Jeder einzelne von uns, die Ewigkeit steckt in uns, meine Lieben. Unser Leben spielt sich zwischen Genesis und der Apokalypse ab. Und daneben ist die Prüfung, die Bewährung, der Kampf, der Stress, die Stürme, das Leben, was auch immer ist. Unser Leben spielt sich ab. Manche haben ein schönes Leben, je nachdem, wo du geboren bist. Wenn du in der westlichen Hemisphäre geboren bist, dann geht es dir gut. Aber stell dir mal vor, du bist in der dritten Welt geboren. Ja. Wo du auf der Müllhalde irgendwo deine Existenz fristen sollst. Oder dir geht's wie dem Hiob. Ja, der Hiob, der hat so viel Prüfung gehabt, alles verloren und dann wieder alles gewonnen in der Ewigkeit. Und unser Leben spielt sich zwischen Gott und dem Teufel. Da bin ich mittendrin. Gott spielt Karten, verstehst du? Und der macht so sein Spiel und fragt, hast du meinen Hiob gesehen? Ja, verstehst du, ich habe den gesehen. Aber weißt du, der kann gut glauben, wenn es gut geht, aber wenn es mal schlecht geht. Und ich möchte heute auch sagen, sei vernünftig, auch wenn es dir schlecht geht, Gott wird das alles belohnen, ja, was du hier verlierst und so weiter. Und Jesus hat uns erlöst von dem Fluch dieser Welt. Die Welt ist verflucht. Schau doch die Welt an, wie viel Leid, wie viel Übel, wie viel Böses da ist. Wir haben früher im Vater unser gebetet und erlöse uns von dem Übel. Nicht nur von dem Bösen, ja, von dem Übel, was sie durchmachen muss. Alle Völker hatten Ahnung von dieser Erlösung. Sie hatten eine Sehnsucht, egal ob diesseits Atlantik oder jenseits der Atlantik. Sie sehnen sich nach Befreiung von Schuld, vom Leid. Ja, sie suchten Befreiung vom Tod. Alle Völker miteinander wussten, da muss es irgendetwas geben. In Südamerika, da erzählen die Leute im Dschungel, im Busch, ja, früher unsere Vorfahren, da sind wir in den Himmel reingestiegen auf einen Baum und dann hat eine Frau diesen Zweig abgebrochen und seitdem können wir nicht mehr rein. Ja, und jetzt müssen wir warten, bis der Baum nachwächst. Ja, auch solche, auch wenn es nur Legenden sind, aber es sind Hinweise, dass es eine Ewigkeit gibt. Ja, viele Kulturen kennen Erzählungen von einer verlorenen Urzeit, ja, von der Hoffnung, die wir mal hatten, unsere Vorfahren hatten, ja. Der Adam und die Eva, sie sind im Paradies mit Gott eingegangen. Abends hat der liebe Gott sich mit ihnen unterhalten. Wie geht's dir? Adam, was hast du heute gemacht? Was ist passiert? Welches Tier ist dir heute begegnet? Wie heißt dieses Tier? Ja, und sie haben miteinander gesprochen. Und so wie Adam damals die Tiere benannt hat, fast in alle Sprachen heißen die Tiere immer noch heute. So, verstehst du? Gib mal die Geschichte ein bisschen nach. Allein schon, wenn du die Jahresrhythmen siehst, die Vegetation beachtest und so weiter, muss ein vernünftiger Mensch, wenn er ein bisschen Grips hat im Kopf, muss es wissen, da muss es irgendjemand geben, ein höheres Wesen. Egal, was das höhere Wesen ist, verstehst du? Manche sagen Gott, andere sagen Christus und jemand anderes sagt was anderes. Wir leben vom Leben. Wir sind aus der Ewigkeit, für die Ewigkeit geschaffen. Der Tod und die Wiederkehr der Natur ist das universelle Bild. Der Mensch ist für die Ewigkeit geschaffen. Du sagst, ja, in unserer Kultur, erst jetzt in der Westkultur oder in den Religionen. Nein, alle Religionen, auch der Neandertaler, der vor rund 40.000, 50.000 Jahren gelebt hat, auch der hat eine Ahnung gehabt. Und ich bin überzeugt, auch die waren gläubig. Auch die hatten eine Ahnung gehabt, ja. Und alle haben eine messianische Erwartung gehabt. Der Zarathustra zum Beispiel, der lebte 1800 vor Christus. Vor Christus. Ich betone, dass ich ganz weit im Alten Testament, noch bevor Moses lebte und vieles andere mehr, bevor dann das Volk Israel gab, ja, da lebte Zarathustra. Und der Zarathustra hat einige Visionen gehabt, vor den Ägyptern noch. Ja, vor den Ägyptern, es muss einen Gott geben. Und er hat diesen einen Gottglauben geprägt in den Kulturen. Und der eine hat mehr oder weniger aufgegriffen und geweissagt, ein Stern wird aufgehen, und das hat der Biliam später aufgegriffen, ein Stern aus Jakob wird aufgehen, der Stern von Bethlehem. Ja, das hat man schon lange vorher gewusst. Der Kampf zwischen Gut und Böse, das hat Zarathustra gepredigt. Ja, und das Gute wird siegen, wird triumphieren. Die Menschen haben immer alles noch gewusst, noch in der Keilschrift bei den Sumerer. Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt und der Mensch hat diese Ewigkeit und der ehrliche, aufrichtige Mensch erfährt es und weiß ganz genau, ja, irgendetwas gibt es. Aber was ist, das wissen wir nicht. Aber durch Jesus Christus wissen wir heute, wer und was es ist. Da brauche ich keinen Zarathustra, da brauche ich kein Altes Testament. Ja, durch Jesus Christus weiß ich, es gibt einen Vater im Himmel, einen Gott, der die Menschen geschaffen hat. Ja, und wir müssen nur die Bibel studieren. Ich bin in Neukölln hier bei einer Beerdigung und da war ein Junge, 3, 4 Jahre alt. Da fragt der Vater, darf der Junge zur Beerdigung seiner Mutter? Ja, und ich habe dann nach der Predigt den Leuten die Hand geschüttelt und gesagt, okay, auch dem kleinen Jungen. Und dann sagt, meine Mutter ist nicht da unten, die ist da oben. Sogar kleine Kinder, ohne dass sie Theologie studiert haben oder sonst etwas von Gott gewusst hätten. Der kleine Junge hat allen gesagt, ganz groß und ganz laut, dass sogar die Erwachsenen, die vielleicht nicht geglaubt haben, hören mussten, meine Mutter ist dort oben, sie liegt nicht da unten. Ja, und ich habe gepredigt, das ist nur das Kleid, das Äußere. Ja, dieser Junge hat genau gewusst, da ruft mich einer aus Seelendorf an zur Beerdigung und es gab damals noch das Telefonbuch und dann liest er Johannes Matthäus Pastor. Dann sagt er, um Himmels Willen, mein Vater wollte keinen Pastor bei der Beerdigung haben. Aber er sagt, gut, Sie können absagen. Ich muss nicht die Beerdigung halten, denn ich habe Beerdigung für Christen und Nichtchristen gehalten, denn alle Menschen müssen sterben. Und er sagt, ich werde predigen, aber Sie werden sich nicht ärgern. Sie werden zufrieden sein. Und dann habe ich Goethe Faust zitiert. Ich habe nicht Matthäus und Lukas und die Apostelgeschichte genommen. Nein, ich habe den Goethe Faust genommen. Und der Goethe sagt, meine Jahre können nicht in Ionen, also in den Ewigkeiten untergehen. Ja. Und dann sage ich, sind Sie zufrieden gewesen? War das alles okay? Ja, ja, aber sagen Sie mir, wo ist jetzt mein Vater? Im Himmel oder in der Hölle oder wo ist er jetzt, verstehst du? Der hat nicht an Gott geglaubt, der war Freimaurer und Freidenker. Ja. Meine Tage können nicht in Ionen untergehen. Nur unvernünftige Menschen können sagen, mit dem Tod ist alles aus. Das will ich gar nicht haben. Ja. Und sehen, ja. Unser Inneres sagt uns ganz klipp und klar, das Leben vergeht nicht. Ja. Es gibt verschiedene Jahreszeiten. Ja, dann kommt der Winter, da ist alles kahl, alles weiß, zugedeckt mit Schnee. Und dann im Frühjahr und plötzlich kommt der Löwenzahn und dann kommen die Blümchen und jene Blümchen. Und dann blüht es alles wie vorher. Wir sind in der Wüste Juda und ich habe einem Ostberliner hier erzählt, wenn wir in der Wüste Juda sind, dann ja, wird es so und so. Und dann fragt er mich, Bruder Matthäus, wo ist die Wüste Juda? Und dann sagt der Guide, der uns geleitet hat, sagt er, es hat vor ein paar Tagen hier geregnet und da blüht die Wüste und plötzlich, ja, aus dem Nichts kommt das Leben. Kommt das Leben. Pass auf, erlebe nicht diese Gehirnwäsche von den Atheisten, die du von Evolution predigen. Ja, alles entwickelt sich so. Oder manche fromme Überzeugungen. Ja, sei ein vernünftiger Mensch. Ja, und deshalb Römer 1, da heißt es, schon allein die Natur lehrt es, dass es einen Gott geben muss. Schon die Natur. Da musst du kein Theologe sein und dergleichen. Ja. Behalte deine Identität. Sei ein ganz normaler Mensch, ein normaler Bürger. Und wenn du anständig lebst, wirst du spüren. Ja, guck mal, Milliarden von Menschen, die sind alle ähnlich. Ob jetzt ein bisschen schwarz oder weiß sind oder hell, dunkel oder wie auch sie sind. Alle Menschen sind ähnlich. Die haben eine Nase, zwei Ohren, zwei Augen, zwei Hände, 10 Finger, 10 Zehen, verstehst du? Alles weltweit und das seit Jahrhunderten, das ganze Mittelalter hindurch. Ja. Hüte dich vor diesen Gedankenkontrolle, ja, lass dich nicht manipulieren und steuern von den Ungläubigen, die nicht glauben können. Ja. Viele wollen nicht glauben, weil wenn sie glauben würden, es gibt einen Gott, dann müssen sie sagen, ich muss mich vor ihm einmal verantworten. Ich muss einfach Rede und Antwort geben. Und auf 1000 Fragen werde ich keine Antwort geben können, dem allmächtigen Gott. Der wird dich fragen. Wie war das und so weiter? Sei nicht labil. Sei voll des Heiligen Geistes. Verhalte dich richtig. Ja. Und lass dich nicht verführen. Sei vernünftig. Sei vernünftig. In Indogermanischem heißt es der Mensch Menesco, der Denkende. Aber leider denken so viele Menschen nicht. Die denken, das höhere Wesen, das ist der Gockel auf dem Dach. Nein. Das höhere Wesen ist Gott. Ja. Fürchte dich nicht vor Strafen. Alles geht vorbei. Ja. Man fürchtet ja, wenn ich nicht mehr in bin, wenn ich nicht mehr modern bin, wenn ich nicht mehr mitheule mit den Wölfen, dann werden sie mich nicht lieb haben. Ja. Fürchte dich nicht. Sei du mit deinem ganzen Wesen. Nur für Unvernünftige sagen, mit dem Tod ist alles aus, so steht in der Bibel. Selbst die Neandertaler, ich habe gesagt, vor 30.000 bis 50.000 Jahren, und es hat gegeben, und man hat die Neandertaler gefunden, und ich trete hier den Beweis an, selbst die Neandertaler glaubten an einen Gott und ein Leben nach dem Tod. Ja, wir haben so viele Gräber gefunden, von Neandertaler Gräber vor allem in Frankreich, im Nahen Osten, in Syrien, und sie haben festgestellt, ja, man hat über 40 Gräber gefunden und die Gräber waren alle Ost-West ausgerichtet, also die haben die Leute begraben und mit der Erde zugedeckt, damit keine wilden Tiere, ja, die Leben fressen oder ja, irgendwas. Das waren keine Kannibalen. Manche sagen ja, die Neandertaler, das waren Kannibalen. Vergiss es, ja. Die wollten ja ihre Toten begraben vor 30 bis 50.000 Jahren. Da hat es noch alles, noch die Bibel und vieles andere mehr gar nicht gegeben. Ja. Selbst da haben die Leute schon geglaubt. Ja. Die Tiere haben sie nicht bestattet. Da hat man in den Höhlen, wo die Neandertaler gelebt haben, da haben wir gefunden Knochen, die sie abgenackt haben, aber ihre Leben haben sie begraben, bestattet unter der Erde. Unter der Erde. Ihre Menschen, sie haben ja wirklich begraben und es wurde ihnen bewusst, ja, eine Gruft anzulegen und die Leichen richtig Ost-West begraben. Das ist die Richtung, verstehst du, ja, von Aufgang der Sonne, nicht nur Nord-Süd, sondern Ost-West, ja. Das Begräbnis eines Verstorbenen war für die Neandertaler sehr wichtig. Sie müssen Trauer empfunden haben. Das war mein Papa, meine Mama, mein Sohn, meine Tochter, ja. Und vor allem dort in den Höhlen, wo sie gewohnt haben, haben sie rausgebuddelt eine Grube und die Leute anständig begraben. Nicht nur einfach verbrannt und einfach ausgelöscht. Nein, sie haben ihre Toten geehrt und begraben. Ja. Und sie glaubten an eine jenseitige Welt, an keinen Zufall. Ja. Die weltberühmten allsteinzeitliche Fundstellen in La Pharésie, Frankreich, wo die mehrere Neandertaler Gräber gefunden worden sind. Oder hier in Syrien, da sind Kinder bestattet worden. Sogar Fötus haben sie bestattet. Ja, selbst da haben sie Achtung vor dem Leben gehabt. Also der Mensch muss etwas gespürt haben, etwas gewusst haben. Ja. Und man fand keine Grabbeilagen, aber auch nicht wichtig. In Syrien, in der Ria, fand man 9 Skelette. Auch von Neandertaler. Man fand diese alten Knochen, aber man fand die Gräber. Sogar in der Ukraine, auf der Krim. Selbst dort hat man Neandertaler Gräber gefunden. Das Erstaunliche ist, immer Ost-West, verstehst du? Und zwar überall gleich, in Frankreich, Syrien oder in der Ukraine oder auf der Krim. Und es ist so wichtig, dass die Leute an ein Jenseits geglaubt haben. Meine Tage können nicht in Ewigkeiten untergehen. Nur unvernünftige Menschen würden ihre Lieben verscharren wie ein Hund oder nicht einmal das. Ja, nur die Narren, die lassen diese Verwesung über. Weißt du, ich bin manchmal traurig, wie manche Leute ihre Toten ehren. Ich musste in Neukölln jemanden beerdigen, eine Mutter von 8 Kindern. Da war ich der einzige Angehörige. Verstehst du? Wir haben gesagt, wir machen diese Beerdigung, wir machen nicht für die Kinder. Die hat 8 Kinder gehabt. Keines der Kinder war da. Und dann sagte mir der Bestatter, ich habe sie alle angerufen. Sie alle wussten, dass heute die Beerdigung stattfindet. Aber sie sind nicht hingekommen zu der Beerdigung. Ja. Manche wollen das nicht, aber manche wissen das auch um die Beerdigung. Und ja, ist es so wichtig. Meine Mutter, als sie starb an dem Tag, ich wusste nicht, dass meine Mutter sterben wird, aber ich habe einen Traum gehabt. Und dieser Traum war so wichtig, ein Schlüsseltraum für mich persönlich. Und da kommt meine Mutter den Berg runter. Meine Mutter war da, also ich wusste nicht, dass sie tot ist. Und sie hat meine Oma an der Hand. Meine Oma war verstorben und noch viele andere mehr. Ich habe gar nicht hingeguckt, wer das ist. Und dann sagt meine Mutter, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Die sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen. Nur unvernünftige Menschen, die lassen ihre Toten liegen, hauen ab oder sind gar nicht da. Und deshalb alles, was da lebt, das lebt weiter in unserem Denken, in unserer Erinnerung. Ja, man wird aus seinem Paradies vertrieben, aber das, was wir uns erinnern können, das kann nicht vertrieben werden. Du musst nur den Namen nennen von deinen Lieben, deiner Frau, deinem Mann oder wen auch immer ist und du siehst schon, plötzlich ist er da. Ja. Der Kreislauf der Natur, die Energie, die Atome, die können nicht zerfallen. Was Gott einmal ins Dasein gerufen hat, das bleibt hier erhalten, kann nicht verloren gehen. Nur unvernünftige Menschen glauben, ist es alles aus, alles vorbei. Die allermeisten Religionen sehen den physischen Tod nur als einen Übergang. Nur einen Übergang. Wir gehen von diesseits ins Jenseits. Und so ist es, verstehst du? Und ich möchte uns Mut machen, uns Gläubigen, verstehst du, Mut machen. Meine Seele wird weiterleben in der Hand des allmächtigen Gottes. Deshalb heißt es auch, meine Zeit steht in seinen Händen. Mein Leben steht in seinen Händen. Ja, ich werde weiterleben. Nur unvernünftige Menschen glauben, mit dem Tod ist alles vorbei. Sie glauben nicht an eine Erlösung, an eine Befreiung. Die alten Neandertaler haben das geglaubt. Verstehst du, vor 30 bis 50.000 Jahren. Aber dieser moderne Mensch, ja, alles entwickelt sich von selbst. Ja, nein, der Mensch ist immer gleich geblieben. Hat Schuld in seinem Leben, hat Leid, macht vieles durch wie der Hiob. Er stirbt. Ja, er ist der Macht Gottes unterworfen, der Natur unterworfen. Wir glauben, dass Jesus uns erlöst hat. Er wird der Erste sein, wenn wir sterben und in die Ewigkeit gehen. Und wir müssen alle an Jesus vorbei. Jeder Einzelne. Und jeder Einzelne muss sich entscheiden, für oder gegen Jesus in der Ewigkeit. Da wird nichts anderes übrig bleiben. Ob er Christ ist oder kein Christ ist oder Buddhist ist oder Antichrist ist. Ja, er muss sich immer entscheiden, Jesus ja oder nein. Ja, jeder muss sich entscheiden. So wie der Schächer. Zwei hängen dort am Kreuz und der andere zuerst auch gelästert und so weiter. Und dann macht der andere ihn aufmerksam. Wir leiden für unsere Schuld, aber der hat keine Schuld gemacht. Und dann sagt er zu Jesus, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und weißt du, was Jesus sagt? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Jesus war die ganze Menschheit versöhnt mit Gott. Und wenn wir tot sind, sind wir in Harmonie mit Gott. Ja, manche Menschen, die denken, da kommt noch das Fegefeuer, dies und jenes. Nein, wenn wir tot sind, sind wir tot. Mausetot sogar. Ja, egal was er ist, aber wir sind in Harmonie mit Gott. Ich kann nichts zu meinem Leben, nichts mehr dazufügen und auch nichts mehr wegnehmen. Ich bin, was ich bin, was ich war. Ja, so wie der Baum liege, fällt, so bleibt er liegen. Wir sind in dem messianischen Reich, ja, wo ewige Friede, ewige Freude ist, wo kein Leid ist, kein Schmerz ist. Ich habe hier dieses Bild, das neue Jerusalem, vielleicht sieht er das nicht, aber es erglänzt mir von Ferne eine Stadt. Ja, ich suche es wie der Vater Abraham, eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Ja, eine Stadt, die Straßen aus Gold oder die Tore aus Edelsteine. Ja, mir erglänzt mir von Ferne ein Land. Ja. Und hier in diesem Leben, ich lebe im Glauben und ich habe diesen Glauben bis heute bewahrt und ich, mit jungen Jahren habe ich Jesus kennenlernen dürfen und ich freue mich, ja, diesem Land wird kein Leid sein, da wird nicht mehr geweint, da kannst du die Taschentücher alle einstampfen, ja, da wird nicht mehr geklagt. Offenbarung 21, Vers 4, da heißt es, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, wenn du in dieser ewigen Stadt bist, dann wirst du nicht mehr weinen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, da wird es nicht mehr heißen, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, nein, da wirst du fröhlich sein und das, was früher war, ist vergangen. Das, was früher war, die 70, die 80, die 90, die 100 Jahre, die sind vergangen, du hast jetzt das ewige Leben. Und das sagt uns die Bibel, nicht der Johannes Matthäus, sondern die Bibel sagt uns, das Alte ist vergangen. Ja, und glücklich sind die Menschen, die teilhaben an der Auferstehung der Toten. In der neuen Welt Gottes wird es keine Klage, kein Trauer mehr sein, da wird es Friede herrschen. Deshalb auf den Friedhöfen Ruhe in Frieden, verstehst du? Da musst du nicht klagen und jammern, da musst du, kannst du glücklich sein. Da brauchst du auch keine Beweise, gibt es einen Gott oder keinen Gott. Jeder, der seine Augen hier zumacht, weiß, dass es einen Gott gibt. Weißt du schon, allein im Leben, wenn wir, ja, erwähnen Gott so oft, oh Gott, oh Gott, oh Gott, verstehst du? Die meisten Menschen denken nicht an Gott. Ja, aber wir erwähnen Gott bei Sex und bei dem Glauben, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da wird gestöhnt und ja, da ist das Jenseits und die Ewigkeit ganz nahe. Und deshalb, ich tröste mich in Gott. Die Bibel ist ein Trostbuch. Überwunden sind alle Krisen, alle Kämpfe. Hier, wenn du drüben bist, musst du nicht mehr arbeiten und kämpfen. Das ist alles erledigt. Der Mensch erfährt die Endlichkeit, die Ewigkeit. Ja, das ist alles jetzt und heute und hier. Hier wird man noch argumentieren über dies und jenes. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Und ihr sollt dort sein, wo ich bin. Und weißt du, wo Jesus ist? Er ist in der neuen Stadt, ja, in Jerusalem. Dort ist sein Thron, dort ist er König und dort regiert er. Ja. Und er ist nicht nur an den Pforten der Ewigkeit, sondern er ist auch im Himmel, er regiert. Paulus sagt einmal, er schreibt hier einen Brief, wäre Christus nicht auferstanden, so wäre die Predigt vergeblich, so würde ich hier umsonst predigen. Aber ich predige Gottes Wort und Tausende hören das im Internet. Ja, Tausende hören es im Internet. Die alten Ägypten haben ihre Lieben mumifiziert. Und weißt du, was sie gemacht haben? Die haben das Gehirn aus der Mumie entfernt. Nur das Herz haben sie den Menschen gelassen. Und weißt du, und das ist das Einzige, was bleibt, dein Herz, deine Seele, ja. Alles, was du dich erinnerst, das ist nachher alles vorbei. Du warst noch 3, 4 Generationen und dann ist es alles vorbei. Man lebt dort in der Gegenwart. Ja, man lebt in Frieden, das Herz. Und deshalb, geh nach deinem Herzen. Bis deinem Herzen, ja, wie es deiner Seele geht, so soll es dir gehen, heißt es einmal in der Bibel. Und alles andere wirst du vergessen. Du wirst nicht mehr dran denken, ach, der hat mich gequält. Und deshalb sollen wir allen vergeben, bevor wir in der Ewigkeit gehen. Allen vergeben, niemand was nachtragen. Paulus schreibt in Philipper Kapitel 3, Vers 12 bis 21, ich will nicht alles lesen, aber ein paar Sachen will ich dort erwähnen. Ja, das Geheimnis der Erlösung, was ist das Geheimnis? Ich vergesse alles, was da hinten ist. Der Tag des Vergessens wird kommen, wenn du hier einschläfst und hier zu Gott gehst, da geht es dir genauso wie den Mumien, dein Gehirn wird entfernt, ja, das nimmst du nicht mit in dein Grab. Und das hat man nicht beigegeben, der Mumie. Ja, nur das Herz. Das Herz bleibt erhalten. Weißt du, die alten Völker haben so viel Weisheiten gehabt, du solltest nur dem nachgehen. Und Paulus schreibt hier im Philipper 3, nicht, dass ich schon ergriffen habe. Und manche Leute sagen, ich bin gerettet. Du bist erst gerettet, wenn du gestorben bist. In aller Liebe. Nicht, wenn du getauft bist, wenn du in der Gemeinde kommst. Ja, du glaubst an all diese Dinge und diese Dinge sind wahr und ewig, aber das Richtige, du hast erst, ja, das Richtige erst, wenn du dort bist, in der Ewigkeit bei Gott, ja. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder vollkommen wäre, ich jage eben nach diesem vorgestreckten Ziele, weil Christus mich ergriffen hat. Du bist jetzt von Christus ergriffen, von der Wahrheit ergriffen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird der Letzte sein, der sich aus dem Staub erhebt, ja. Er ist der Letzte, der sich erhebt. Ja, und ich schätze mich noch nicht, dass ich ergriffen hätte. Er ist bekehrt. Paulus hat sich bekehrt in Damaskus. Jesus, wer bist du? Und so weiter. Hat sich taufen lassen und vieles andere mehr. Aber vollendet ist er worden erst, wenn er gestorben ist. Und alle mussten sterben. Entweder als Märtyrer oder ganz normal. Ja, eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung, dem neuen Jerusalem, ja, diese Stadt Gottes, ja, dem Siegespreis. Ja, der Siegespreis, das ist die Erlösung, kommt hier, meine Kinder, ihr Gesegneten des Herrn, ja, Römer Kapitel 5, Vers 1, da lese ich, und nun, er hat uns gerecht gemacht durch den Glauben und wir haben Frieden mit Gott und durch ihn haben wir Zugang zu Gott. Durch ihn haben wir Zugang und zwar jetzt schon, weißt, Jahr ein, Jahr aus haben wir Zugang. Ich kann sagen, lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name und schon spüre ich Gottes Gegenwart. Ja, ich muss nur Gott erwähnen. Das sind zwei Juden, die gehen so den Weg und die unterhalten sich so über alles Mögliche. Und im Talmud, da heißt es, wenn zwei Leute sich über Gott unterhalten, ist Gott dabei. Und deshalb, Jesus sagt, ich bin mitten unter ihnen, wo 2 oder 3 sind. Dann müssen nicht 30, 300 sein. Schon 2 reichen aus, wenn du dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester unterhältst, deinem Mann, deiner Frau, da ist Gott gegenwärtig. Und deshalb, ich plädiere immer wieder, wenn gläubige Familien da sind, die sollen sich mit Gott, über Gott sich unterhalten, gemeinsam die Bibel lesen, gemeinsam die Bibel sprechen. Heute gibt es sogar die Möglichkeit, du kannst per Telefon jemanden anrufen, hast du heute Morgen schon deine Bibel gelesen? Und was hast du heute gelesen? Was ist heute groß geworden? Und wenn 2 Leute sich über die Bibel unterhalten, ist Gott gegenwärtig. Da musst du nicht warten, bis du tot bist. Du kannst jetzt schon die Gegenwart Gottes erleben. Und alle, die an Jesus Christus glauben, im Glauben erblicken, sie werden gerechtfertigt, Kinder Gottes, ja. mir ist meine Sünde vergeben. Und ich bin schuldenfrei. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Gott selbst spricht dann zu mir. Ja, und was hast du in der Bibel gelesen? Und dann erzählst du, was du gelesen hast. Und dadurch, du dem erzählst, was du gelesen hast, redet Gott zu dem. Durch dich. Du bist ein Kanal des Heiligen Geistes. Und deshalb ist so wichtig, dass du auf Jesus blickst. Ich lese doch die Stelle, die mir groß geworden ist. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird er heil zu derselbigen Stunde. Das ist die eherne Schlange. Dem Teufel zum Trotz musste der Mose sogar die Schlange erhöhen, diese Kupferschlange. Und da heißt es in 4. Mose 21, und da schickte der Herr Feuerschlangen unter das Volk, die wurden gebissen und viele starben. Viele starben. Und da kam das Volk zu Moses und sagte, wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen Gott und gegen sein Wort aufgelehnt und bete für uns, dass Gott uns retten möchte. Ja, jeder von uns ist vom Teufel gebissen worden, vergiftet worden. Ja, von Kindesbeinen an, es fängt schon in der Schule an, ja, da werden wir alles Mögliche beigebracht bekommen. Weißt du, wenn du nur Lesen und Schreiben in der Schule mitbekommst, ist alles okay, aber wir kriegen noch so viele andere Sachen mit auf dem Weg. Ja, und da wird einem so viel beigebracht, so viel Negatives. Und da sprach der Herr zu Moses, mach eine Feuerschlange und häng sie an eine Stange mittendrin irgendwo, wo jeder sehen kann, ja, aus Kupfer. Und er hängte diese kupferne Schlange auf. Wenn nun jemand die Schlange erblickte, der gebissen wurde, der Schmerzen hatte, der im Sterben lag, der musste nur einen Blick auf diese Schlange richten, wurde gerettet. Plötzlich fängt er wieder an zu leben, auch wenn seine Augen aufgequollen waren, auch wenn er voller Gift war. Ja. Ein Blick auf Jesus, Johannes Kapitel 3, Vers 14, ein Blick auf Jesus und du bist gerettet. Da musst du nicht viel machen. Ja, nicht das Vaterunser lernen, nicht Ave Maria und nicht in die Kirche gehen und dies und jenes. Nein, einfach nur auf Jesus schauen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du Jesus kennst. Kennst du Jesus? Ja. Ein Blick auf dieses Bild, auf diese eherne Schlange und du darfst weiterleben. Diese erhöhte Schlange, Jesus Christus. Ja, das ist das Heilmittel. Und heute haben wir sogar noch, wenn du Apothekenschilder siehst, da siehst du so ein Stecken und dann eine Schlange rumgewickelt. Ein Zeichen, ein Apothekenzeichen, ja. Die Schlange, ja. Du wirst leben. Da die Israeliten murrten, rebellierten gegen Gott, waren diese Hebräer, das war noch kein Israel damals, damals war das Volk noch wild, verstehst du? Die haben noch kein Gesetz gehabt, erst später bekamen sie das Gesetz und wurden ein Volk Gottes, das Israel, ja. Und jeder, der auf Jesus blickt, wird gerettet werden. Einfach dieser Blick. Irgendwie, verstehst du, wenn du Jesus verstehst, bist du gerettet. Ja. Viele von diesen Menschen, die gebissen worden sind, sie haben sich erinnert. Ja, Jesus, es gibt den Heiland. Es gibt eine Rettung. Ja. Und die Schlange ist ein Bild auf den Teufel. Und der Teufel hat auch viele Menschen abgesehen und will uns beißen, uns vergiften, uns ruinieren, ja, uns in Todesnöte bringen. Ein Blick auf Jesus und du bist gesund, bist heil. Auch wenn du krank bist. Viele Menschen sind krank an vielen Dingen, ja, durch falsche Ernährung und durch vieles andere mehr, was ich alles predige. Hör meine Predigten, geh aufs Internet und hör meine Predigten. Ich predige über gesundes Essen, gesundes Leben und ich predige über den Heilen, positives Denken und positives Gebet, ja, ja, und du wirst gerettet. Nur Jesus kann dich retten. Er ist der Heiland der Welt. Die alte Schlange, der Teufel ist besiegt und das Sündengift des Teufels wirkt nicht in unserem Herzen. Ja, nur unvernünftige Menschen, die wollen nicht, ja, mit Jesus wollen wir nicht so haben. Ja, nur Jesus, 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 Jesus. Aber er ist der einzige Weg. Und es gibt keinen anderen Weg für den kranken Menschen. Und wenn du krank bist und wenn du Hilfe brauchst, klammer dich nur an Jesus, ja. Jeder Israelit, der damals von der Schlange gebissen wurde, musste nur auf diese Schlange schauen. Da musst du nicht kompliziert sein. Diese und jene Übung, das Gesetz festhalten oder eine Formel im Leben. Ja, nur Jesus Christus rette dich. Wenn nun jemand gebissen wurde und du hast irgendwas in deinem Leben, irgendeine Krankheit, ein Übel in deinem Leben, Jesus will dich retten und wenn er dich nicht rettet, dann nimmst du es mit in die Ewigkeit. In der Ewigkeit wird kein Kranker und kein Gebrechlicher sein. Das kannst du wirklich nehmen und mir glauben. Die ganzen Krankheiten bleiben hier Da kann der Teufel sich damit absagen, wenn er will. Ja. Und du lebst weiter dein Leben. Ich glaube an Gott. Halleluja. Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Und warte auf diesen Messias. Er ist der Messias. Wenn du das Reich der Ewigkeiten betrittst, wirst du gesehen sein, ein ewiges Leben haben. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Ja, aber du wirst zu tun haben müssen. In der Ewigkeit werden wir alles uns damit abgeben müssen. Nur dumme Israeliten oder dumme Menschen, ja, die die Wahrheit nicht kennen, die Wahrheit nicht hören wollten, die müssen das machen. Aber dann kommen die anderen in ein Extrem, von einem Extrem in das andere. Dann haben die Israeliten noch 700 Jahre bis auf Hiskia die Schlange aufgehoben. Wir halten an der Schlange fest. Nein, nachher hilft die Schlange nicht. Dann ist nur Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Und Hiskia musste dann diese Schlange zerstören und dem Volk Israel einfach sagen, haltet euch an Jesus oder an Gott. Damals gab es noch keinen Jesus, aber ja, an Gott. Wenn du nicht verloren gehen willst, einfach an Jesus halten. Auch heute. Denn auch im Alten Testament werden die Menschen an Jesus vorbeigehen müssen, auch wenn sie von Jesus noch nichts gehört haben. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden, egal wo. Egal, wo er sich befindet. Ja, wo ist mein Vater jetzt, verstehst du? Im Himmel oder in der Hölle? Diese kupferne Schlange ist ein Hinweis für dich und für mich, für uns. Jetzt gibt es Jesus. Du bist so begnadigt, verstehst du, dass du das alles noch weißt, dass es für dich Altes und Neues Testament gibt. Wir sind privilegiert. Ja, wir müssen nicht vermuten, annehmen, glauben und so weiter und auf diese Bilder schauen, was im Alten Testament von Jesus heißt. Wir sind umgezogen. In Römer Kapitel 7, da heißt es, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Ich elender Mensch. In Römer 8 heißt es dann, und nun ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Ja, du bist nicht mehr im Römer 7, du bist umgezogen. Römer 8, preis Gott. Ein Blick auf Jesus und du hast die Erlösung. Ein Blick nur, gar nicht so kompliziert. Als ich das erste Mal hier in Deutschland, in Neuötting war, ich bin mit meinem Freund zur Kirche gegangen, weil ich in meinem Lebtag nie in einer Kirche war. Ich wollte sehen, wie es in eine Kirche zugeht. Ich kannte die Kirche nur als Getreidesilos in der Sowjetunion und dergleichen, aber ich kannte nicht die Kirche, was in der Kirche alles passiert. Und dann steht er da und ist ganz still und bin auch aufgestanden und bin auch ganz still gewesen. Dann habe ich gefragt, was hast du da gemacht, als du dort aufgestanden bist? Ich habe bis 10 gezählt. Ja. Selbst wenn du bis 10 zählst, du kannst gerettet werden, wenn Jesus im Glauben erblickt wird, heil zu derselbigen Stunde und du wirst ewiges Leben haben. Ja. Jeder, der an Gott glaubt, an Gott glauben will, und du kannst ganz einfach glauben, hab einfach den Mut. Hab den Mut. Ja, Gott ist nicht ferne von einem jeden von uns. Er ist mitten da. Sei vernünftig und nicht töricht wie hier so viele Menschen, unvernünftige Menschen. Ja, glaube an Gott. Der Schuldbrief ist zerrissen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du hast keine Schuld mehr. Er hat für dich gebüßt vor 2000 Jahren. Stell mal sowas vor. Hat sich noch gar nicht gegeben. Da warst du noch bei den Germanen, beim Wotan und was weiß ich, wie diese ganzen Götter hießen. Ja, er starb für uns. Und da heißt es in Kolosser Kapitel 2, Vers 15, und Gott hat uns lebendig gemacht, wir, die wir tot waren in Sünden und ja, in Übertretung der Sünden. Er hat die Mächte und Gewalten entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann siehst du diese neue Stadt, die vom Himmel kommt. Ja, dann kannst du mit triumphieren. Und es gibt ein Leben vor Ostern und es gibt ein Leben nach Ostern. Und du lebst jetzt nach Ostern, nach der Auferstehung. Du kannst neu anfangen. Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, werde ich auch morgen und übermorgen in aller Ewigkeit leben. Schau auf den lebendigen Herrn Jesus Christus und du wirst inspiriert. Inspiriert als ganz neuen Willen, lebst in einer ganz neuen Realität, hast eine andere Perspektive, ganz andere Erwartungen. Du bist nicht wie die Masse ohne Gott und ohne Leben. Ja. Du bist wie ein Baum gepflanzt am Wasser, ja, und deine Blätter grünen. Und du musst nicht befürchten, es kommt eine große Dürre. Schau auf Jesus und du hast die ganze Fülle. Paulus schreibt im Kolosser Kapitel 2, Vers 3 und noch andere Verse. In ihm, in Jesus Christus, liegen alle Schätze verborgen. Alle Schätze, die du brauchst für das ewige Leben. Was glaubst du, wie reich du bist, wie gesegnet du bist? Wenn du richtig glaubst, in deiner Not, wenn du dich an Jesus wendest, ja, plötzlich bist du reich gesegnet. Die Schätze der Weisheit, der Erkenntnis und so weiter. Seht zu, sagt uns die Bibel, dass dich niemand verführt mit leerer Religion, Philosophie oder Überlieferung. Denn in ihm, in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle leibhaftig. Die ganze Fülle. Ja. Die Kraft, dass du dein Leben meistern kannst. Ja. Und Gott hat den Schuldbrief, der gegen dich stand, zerrissen. Du musst keine Schuldgefühle mehr haben. Dich nicht mehr dreimal entschuldigen für dies und jenes. Nicht einmal, du musst dich nicht einmal entschuldigen, denn du bist entsündigt vor Gott. Ja, und Gott hat dich lebendig gemacht. Da heißt es, ihr wart tot in Sünden und Übertretungen. Er hat dich lebendig gemacht. Du kannst jetzt leben. Du hast den Sieg Jesu in deinem Leben. Schau nur einfach auf Jesus. Egal, was deine Situation ist, wo du dich quälst. Ja, du musst vernünftig werden, Mensch werden. Ja. Schau auf ihn und du bist mit Jesus auferstanden. Du bist mit Christus auferstanden, auch wenn du dies und jenes noch nicht so erlebt hast. Wo konnte der Schächer die Taufe erleben? Wo konnte der Schächer noch was gut machen oder wieder gut machen? Der konnte das alles gar nicht mehr. Was du kannst in deinem Leben noch zu Lebzeiten? Ja, du kannst die Kraft Gottes erleben. Ja, du kannst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Du musst nicht warten bis auf Pfingsten. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nimm das mit für dein Leben, ja. Eine kleine Geschichte noch in Hesekiel Kapitel 16, Vers 6, da heißt es, ich bin vorbeigegangen an dir und ich habe dich in deinem Blut strampeln gesehen. Ja, ich bin an dir vorbeigekommen und dann sprach ich, ja, du sollst leben und es ist Gottes Wille, dass du lebst und glücklich bist, ja, und gesegnet bist. Und ich sah dich in deinem Blut daliegen und ich sagte, du sollst leben. Gott sagt zu dir heute, Nachmittag, Bruder, Schwester, du sollst leben und werde vernünftig. Nimm das im Glauben. Fange an, bewusst wie Jesus zu leben, den Willen Gottes zu tun. Gehe auf die innere Stimme des Herzens ein, was Gott dir sagt. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Orientiere dich am Wort Gottes. Das sind die Leitplanken für dein persönliches Leben. Die Bibel ist so wie die Autobahn. Da fährst du Vollgas weiter. Ja, und links und rechts, das sind noch die Bankette. Du musst vielleicht anhalten, ja. Danke Gott. Und was du tust, dass du freiwillig, lass dich von niemand zwingen. Du musst das und das. Nein, der Heilige Geist muss dich offenbaren. Das ist der Weg. Das, was du hier in der Bibel liest, muss der Heilige Geist offenbaren. Der Apostel Paulus macht es so einfach, selbst das Abendmahl, ich habe es vom Herrn empfangen. Ja, alles solltest du vom Herrn empfangen, durch den Heiligen Geist. Frag andere Menschen um Rat. Lerne von anderen Menschen. Lerne aus ihren Fehlern. Du kannst auch von meinen Fehlern lernen. Ich habe auch noch eine ganze Menge Fehler. Geh auf meine Seite. Ja, da plaudere ich aus meiner Schule. Ich erzähle, was ich falsch gemacht habe, wie ich mit Gottes Hilfe alles richtig gemacht habe. Lebe für die Ewigkeit, für die Liebe. Gehe nicht nur nach dem Gefühl. Sei kein Materialist. Sei kein Narr wie der Kornbauer. Und nun, liebe Seele, du hast Vorrat für viele Jahre. Nein. Das, was Jesus hat, das ist das dieser Vorrat, das solltest du für viele Jahre haben. Und lieber Heiland, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Menschen segnest. Ich möchte, dass sie jetzt meine Predigt hören. Und ich möchte, dass du Frieden und Freude diesen Menschen schenkst, dass sie dich kennen, dich lernen kennen, ganz persönlich kennenlernen. Ja, dass sie sich von dir führen lassen, auf deine Stimme gehen, was du sagst und tun, was du ihnen sagst. Ja, lieber Heiland, du bist bei ihnen jetzt in diesen Augenblicken und du segnest sie durch Jesus Christus. Amen. Preis Gott. Wir hören das Lied, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit Gott, Halleluja, geht es im helllichten Licht und wir nehmen das Opfer auf. Gott möge segnen.